Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge hier von der Jagd und Hund 2026. Mein heutiger Gast Kai-Uwe Kühl von K&K Premium Jagd, auch unser Sponsor dieses Jahr. Kai-Uwe, wir haben gesagt, wir fangen das wieder zusammen an, so wie letztes Jahr. Herzlich willkommen bei uns auf dem Stand.
Mein lieber Maximilian, herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich hier als Dortmunder und ich sage mal als Platzhirsch hier mit dir die Messe eröffnen zu dürfen. Wir haben es letztes Jahr gemacht und ich denke, wir kriegen das auch heute wieder hin.
Ich glaube, wir sind auch mittlerweile, was Podcast angeht, wir beide zusammen sind wir, glaube ich, auch sehr routiniert. Man hat das ja auch immer bei den ganzen Klickzahlen gesehen, dass du da auch immer sehr, sehr gefordert bist und die Leute sich das auch immer gerne angucken, was du so zu sagen hast. Und deswegen, finde ich, spielt das auch bei uns in die Karten und dass wir das heute hier zusammen machen. Für mich fängt es auch immer so an, hier ist am ersten Tag ist es noch ruhig und da hat man auch noch einen Kopf für ein vernünftiges Gespräch. Deswegen haben wir diesmal gesagt, wir machen noch ein bisschen Piano und nicht hier am Sonntag noch 8 Folgen und was weiß ich was. Wir haben letztes Jahr auch die Abschiedsfolge gemacht, genau. Da war ich so fertig. Wir haben ein paar Themen aufgeschrieben. Ich denke, wir fangen mal mit dem ersten an. Das hatte ich eben ja spontan gesagt. Entwicklung von der Messe hier und von der Messehalle. Wie siehst du das?
Also wenn ich den Messeplan jetzt so sehe, habe ich das Gefühl, dass in dieser Halle mehr Stände wieder besetzt sind als im letzten Jahr. Ich sehe aber ein Aufweichen der Halle 7. Hier sind mehr Firmen jetzt drin, die aus anderen Produktkategorien kommen, also die mit dem eigentlichen Jagen, mit dem Jagdtourismus nichts zu tun haben. Ich sehe Optikfirmen, ich sehe Waffenfirmen und auch noch andere Kategorien, Jagdschulen und so weiter. Das heißt, die Halle 7 hat anscheinend Federn gelassen, was die Jagdreiseunternehmen betrifft. Das kann daran liegen, dass bis gestern die Sheepshow lief in den USA, aber es laufen jetzt etliche SCI-Shows auf regionaler Ebene, bevor die SHOT Show und Dallas Safari Club laufen. Unser Partner aus Alaska, einer von denen, ist jetzt gerade von der Sheepshow gekommen. Der baut noch seinen Stand auf. Also es kann auch Terminüberschneidungen geben. Aber gefühlt habe ich den Eindruck, dass weniger ausländische Partner oder Firmen sich hier präsentieren.
Als ich das erste Mal hier tatsächlich auf der Messe war, ich glaube, das war 2016 im Januar, da war hier, genau wo wir hier waren ja praktisch nur die Namibianer. Das war ja so ein kompletter Gang, der hier so wie so eine L-Form, der hier reingegangen ist. Hier waren bestimmt 30 Stände nur Namibia. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt hier sind. Lass es mal 5, 6 sein. Also ich glaube, mehr sind es dieses Jahr gar nicht mehr. Manche wie der Bunsi zum Beispiel, die sind dann hinten beim DD Optics da auf dem Stand drauf.
Ja, logisch.
Ich glaube, die einzigen, die hier noch relativ großen Stand immer hatten von Namibia, ist Ochiruse. Und sonst ist da vielleicht noch Okasandu. Und sonst sind es aber auch jedes Jahr, ist das immer so ein ganz kleines bisschen, geht einer, ein neuer kommt, aber viel ist es nicht mehr. Südafrika war sonst die Jahre danach, ich glaube so 2018, 2019 war Südafrika ja noch groß und nach Corona auch. Aber mittlerweile Südafrika sind auch nur noch 3 oder 4 hier in der Halle drin. Also was glaube ich ausländische Jagdfirmen angeht, und da kommen wir gleich nochmal auf ein Thema auch noch mit Russland, ist da hier schon ein kleines Aufmarsch davon.
Ja, also ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, wer da ist von den jährlichen Verdächtigen, ja. Carlo Engelbrecht, Marc Dedekind und so weiter, glaube ich, der ist da. Ich habe aber selber noch gar keinen Überblick. Vielleicht liegt es auch, sind das noch Langzeitauswirkungen von Corona? Denn das hat ja nun unsere gesamte Branche getroffen. Und bis man sich davon erholt hat, das dauert eine Zeit. Es kann aber auch daran liegen, dass die Messen in Amerika viel mehr Attraktivität haben, weil dort reden wir über 17 oder 15 Millionen Jäger, die alle Geld haben im Moment und auch den amerikanischen Markt, auch die Lizenzen aufsaugen. Also ich sehe das ja selber, wie die Preise für Elche, für Braunbären, für Schneeziegen sich fast verdoppelt haben. Und wenn der Amerikaner nicht reisen kann, weil er nicht nach Russland geht oder nach Belarus, dann saugt er den einheimischen Markt auf, wenn es jetzt um Spezien geht, wie den Elch oder den Braunbär. Und dann katapultieren sich die Preise nach oben ja, weil wir einen Anbietermarkt haben, weniger Lizenzen als die Nachfrage. Und das kann sein, dass die amerikanischen Messen wesentlich lukrativer sind.
Du hältst ja gerade die SCI-Karte. Wir haben ja den Safari Club International Germany Chapter gegründet. Du bist Mitglied Nummer 8. Herzlich willkommen an der Stelle.
Danke.
Ich würde da gerne mal einmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, auch gerade mit den Messen. Auch vielleicht ein bisschen mit SCI und mit dem deutschen Chapter, weil wir ja auch die ganze Zeit, ich meine, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mit dir die meisten Diskussionen geführt oder ich sag mal die innigste Diskussion auch über das, was wir hier gerne als Wert bei dem Ganzen haben wollen. Und du hast das gerade schon mit Amerika angefangen und auch, dass die Amerikaner, sagen wir, exotische Spezien in ihrem eigenen Land jagen. Du hast ja in Texas auch diese größeren Gatterjachten von, ich weiß gar nicht, wie sie alle 5-7 Ranch oder 777 Ranch und was weiß ich was, wo du dann auch die ganzen afrikanischen Wildarten bis Büffel und was weiß ich alles bei denen jagen kannst. Und ich muss auch einfach dazu sagen, ja, Safari Club International ist amerikanisch und der Dach von dem Ganzen ist auch amerikanisch, aber wir unterliegen ja hier dem europäischen Komitee. Und das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle und ich glaube auch das, was wir hier in der Jagd und Hund machen. Deutschland kann man mit dem amerikanischen Jagdsystem und auch, glaube ich, mit den amerikanischen Jägern überhaupt gar nicht vergleichen. Also ich bin ja, und du auch, wir sind ja Profis, was das angeht, sagen wir mal, mit Jagdreisen und irgendwo hinzufahren. Jedes Mal, wenn du die Amerikaner siehst oder auch Leute aus dem asiatischen Raum oder aus dem Middle East, die Leute haben einfach nicht den Hintergrund, den wir von der Jagd haben. Das ist dadurch, auch das nochmal witzig, wegen dieser Quarks-Doku, die gerade rausgekommen ist. Ich meine, wir haben ja entweder hier einen Ein-Monats-Kurs oder 3-Wochen-Kurs, den wir machen müssen, oder ein Jahr, um einen Jagdschein erwerben zu können. Und ich meine, das ist ein Kurs, bei dem wirklich alles gefordert wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied auch zu allen anderen Ländern oder beziehungsweise nicht-europäischen Ländern, weil es in den USA einfach nicht gibt. In den USA kannst du deine Lizenz kaufen, du kannst dann mit der Lizenz auf Public Land jagen gehen oder du kannst ohne Lizenz bei einem Anbieter auf dem Privatland dann jagen gehen. Dadurch entstehen viele Jagdunfälle, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, weil die Waffenhandhabung einfach nicht da ist. Und natürlich auch, was Altersgruppen angeht, bei dem zu bejagbaren Wild. Und deswegen bin ich auch da jetzt, sagen wir, in der Funktion als Präsident von Deutschland, dass man sich nicht komplett davon distanziert. Manche Sachen sind ja auch sehr gut, sagen wir mal, zum Erhalt, dass man überhaupt jagen gehen kann im Ausland. Aber ich sag mal, wir müssen uns differenzieren, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Und deswegen da bin ich auch sehr froh, dass du uns dabei getreten bist, als alter Hase in der ganzen Industrie, dass man darauf dich zurückgreifen kann. Und ja, ich denke, du hast da auch eine sehr starke Meinung zu dem Ganzen.
Also ich halte es grundsätzlich für richtig, dass das SCI-Chapter Deutschland unter dem Dach des SCI Europa auch hier die Jagd so vertritt, wie wir das hier in Europa gelernt haben. Es gibt ja Länder wie Österreich und Deutschland, die eine unheimlich lange Jagdtradition haben. Das schwappt dann auch rüber in die Niederlande. Diese Prägung aus der Historie heraus, die haben andere Länder nicht. Genau wie von dir angesprochen, die Amerikaner, die sind auch tiefenentspannt und schießen im 50-Hektar-Gatter Ähnliches oder wie es ein lieber Marktbegleiter angeboten hat. Der hat da in einem Gatter, ich glaube es war in Ungarn, 1000 Wildschweine in 2 Tagen schießen lassen.
Ich habe dir das Video geschickt und das auf eine bestialische Art und Weise und nicht schön.
Und das mit ein paar Amerikanern, die einen Weltrekord da wohl schießen wollten. Ich meine, es gibt Dinge, da sind die Amerikaner völlig tiefenentspannt, weil die andere Werte legen, aber nicht so eine Jagdtradition haben oder eine gewisse Ethik wie wir. Ich kenne viele Amerikaner, die auch mit uns jagen, die Top-Jäger sind und die eine super jagdliche Einstellung haben. Aber das mag möglicherweise nicht die Masse sein. Und wir müssen hier auch im SCI Deutschland, wir müssen hier darauf achten, dass die Dinge nicht zu amerikanisiert werden, sondern wir müssen unsere Werte hochhalten. Und ich sage das auch ganz ehrlich, ich habe da auch als Geschäftsführer von K&K und Firmeninhaber auch eine klare Meinung zu Ländern wie Russland oder Weißrussland. Ich habe so viele Bekannte in der Ukraine, wo so viel Leid ist. Und ich sage das nochmal, weil ich ständig gefragt werde, da wir ja in viele Jahre in Weißrussland gejagt haben, unten in den Pripyat-Sümpfen und dort wirklich ein tolles Geschäft hatten, die besten Drückjachten in Europa und Arbeitsplätze auch in gewisser Weise erhalten haben. Aber solange dieser Krieg herrscht, wird K&K keine Reisen in Weißrussland anbieten und auch nicht in Russland. Und es gehören immer zwei dazu, der Anbieter und der das bucht. Und man kann, es gibt kein Reiseverbot in diese Länder, aber es gibt gewisse Embargos und so weiter.
Du hast mir das ja gestern geschickt, auch vielleicht kannst du es auch einfach nochmal erklären, was man überhaupt oder wie es überhaupt möglich ist, einzureisen und was verboten ist, mitzunehmen. Weil Waffen aus Deutschland sind verboten oder beziehungsweise überhaupt dort mit hinzunehmen. Wie funktioniert es dann trotzdem?
Ja, gut, es wird immer nach Wegen gesucht, egal bei welcher Gesetzgebung wir uns jetzt orientieren. Ja, es wird immer nach Lösungen gesucht. Aber es gibt im Grunde genommen das Verbot bei den Embargo-Ländern, keine Waffen mit gezogenen Läufen mitzunehmen. Also haben wir auch in der Vergangenheit Leihwaffen in Weißrussland platziert. Das ist sehr kompliziert. Ja, das waren Blaser R-93-Waffen und Zeiss-Ziefernrohre und so weiter. Und das ist dann alles, als es noch nicht den Krieg gab, ist das dort rein importiert worden. Und die Waffen standen dann als Leihwaffen zur Verfügung. Aber es gibt natürlich genügend Möglichkeiten, nach Weißrussland einzureisen, weil die suchen ja auch die Wiesen, ja, und brauchen das Geld. Und da kann ich über die Suwalki-Brücke einreisen oder ich komme mit dem Flieger aus Istanbul. Die Möglichkeiten sind ja alle gegeben. Aber nochmal, das soll auch jeder so handhaben, wie er möchte. Aber K&K wird, solange es diesen Krieg gibt, keine Reisen in Russland und Weißrussland anbieten.
Nein, finde ich auch genau richtig, was du gerade sagst. Die Sache ist, was ich mitbekommen habe, ist es erschreckend, wie viele Leute es trotzdem machen und ja. Das Ganze dann nicht teilen und da auch nicht dahinter sind. Aber wie du gerade sagst, es gibt Leute, es gibt Anbieter, die es anbieten, es gibt Leute, die es haben wollen. Insofern,
was willst du machen? Ja, also da richte ich auch nicht drüber. Nur wir haben da eine klare Firmenphilosophie und ich sehe das Leid. Ich habe Bekannte, die sind jetzt aus der Ukraine nach Ungarn geflüchtet, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Ich habe Ukrainer in Südafrika, die alle eine neue Heimat suchen. Und ich kann ja sowas nicht unterstützen. Und wenn es unserer Politik nicht gelingt, diesen Krieg endlich mal und dieses Leid zu beenden, sind ja nicht nur Ukrainer, die über die Wupper gehen, wie der Dortmunder sagt, sondern sind ja auch Russen. Es ist ja alles völlig irre. Solange es diesen Krieg gibt, werden wir uns da nicht engagieren.
Kai-Uwe, es gibt ja dieses Jahr gibt's ja auch einige Neuheiten hier auf der Messe. Ein Hersteller hat einen Slogan. Wie war da noch? Innovation in Hunting?
Nee, the Future in Hand.
The Future in Hand. Ich fand's ganz interessant. Wir hatten da ja eben so ein bisschen vorher schon mal drüber gesprochen. Was ist die Future in Hand? Was sollte da passieren? Findest du, oder ich kann auch meine Meinung dazu sagen, findest du, dass die Future in Hand in einer Waffe oder in neuer Technik liegt oder eher darum, wie man mit der Jagd umgeht, dass man überhaupt weiter jagen gehen kann?
Ja, also das ist natürlich eine schöne Frage, die sich schon fast selber beantwortet. Also erstmal grundsätzlich ist unsere Branche sehr innovativ. Wir erleben das ja gerade auch in der Wärmebildtechnik, Nachtsichttechnik. Es kommt jede Woche irgendwo eine Neuigkeit. Und hat die Marke A eine Neuigkeit, kommt 4 Wochen später die Marke B, um nochmal im Sensor oder Ähnlichem was draufzusetzen. Und man sieht das ja auch hier, wie diese Halle 7 jetzt inzwischen auch durch Optikhersteller bestückt wird oder besetzt wird. Und natürlich ist es so, dass auch die Waffenindustrie oder die Munitionsindustrie innovativ ist und Gott sei Dank und auch mit Neuigkeiten kommt. Aber the future in hand liegt für mich in wesentlichen Themen. Und da rede ich vom normativen Management. Wie jagen wir jetzt und wie werden wir in Zukunft jagen? Und ich sehe hier mit großen Argusaugen oder mit Sorge, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Rotwild auszurotten. Da mögen jetzt die Landesforsten und Bundesforsten aus dem Sessel springen und sagen, der Quilt ist ja wohl völlig verrückt, sowas zu behaupten. Bin ich aber nicht, denn ich sehe ja eins, und dafür bin ich zu sehr auch in diesem Thema geprägt. Unsere Rotwild-Vorkommen, die verinseln immer mehr. Es gibt genetische Verarmung. Wir schaffen es ja nicht mehr, dass das Rotwild heile vom Harz in den Thüringer Wald wechselt oder vom Harz in den Solling. Oder ich nehme jetzt mal, du bist ja nun als Rand-Dortmunder inzwischen seit ein paar Jahren in Hannover. Aber es ist uns doch nie gelungen, dass das Rotwild vom Deister in den Osterwald wechselt und sich genetisch austauscht, weil es in den Feldjagden sofort erlegt wurde. Ja, und Oder nehmen wir das andere Beispiel, was jetzt gerade in der Diskussion ist, der Reichswald, wenn ich das so richtig wiedergebe, vielleicht liege ich auch falsch, da sind die Rotwildbestände jetzt so weit runtergeschossen an der holländischen Grenze, dass möglicherweise der Bestand auf dem Niveau ist, dass es eine genetische Verarmung gibt, dann gibt es Fehlbildung, kurze ESA und. So, und es keinen Austausch mehr gibt in Richtung Uftermark oder nach Schermberg oder in den Dämmerwald, wie auch immer. Also das, was zum Beispiel auch die Wildtierstiftung immer proklamiert hat, auch in Kleppelshagen, Rotwild tagaktiv sichtbar zu machen, da sind wir weit, weit von entfernt. Und ich habe da ganz große Sorge, nachdem jetzt auch durch Prädatoren das Muffelwild erodiert. Eigentlich
Dammwild.
Das Dammwild, ja. Weil man sagt, das ist invasiv, dabei gab es das ja schon seit dem Mittelalter bei uns. Und jetzt gehen wir an das Rotwild ran und wir machen dort gravierende Fehler. Die Zuwachsträger beim Rotwild sind die Schmaltiere und Kälber. Genauso diese Thematik, wie jagen wir in Zukunft beim Schwarzwild. Ja, die Zuwachsträger beim Schwarzwild sind die Frischlinge und Überläufer. Ich habe da ein gutes Beispiel, wir waren jetzt in Rumänien zur Jagd, wo keine Bachen geschossen werden. Alle Stücke, die wir dort bejagt haben, hatten Frischlinge, die ein halbes, dreiviertel Jahr alt waren. Das heißt, die Leitbachen geben den Rauschtermin vor und dann wird gerauscht und dann wird an einem Zeitfenster wird gefrischt. Bei uns ist es so, jede Bache, die Frischlinge hat, die nicht mehr gestreift sind, dürfen geschossen werden, weil nicht führen. Wildbiologisch völliger Gaga, völliger Schwachsinn. Und deswegen rauscht bei uns alles kreuz und quer, ja, weil das natürlich leichter ist, ein großes Stück zu erlegen als möglicherweise ein kleines. Wobei ich sagen muss, die Wärmebildtechnik hilft da schon, Stücke besser anzusprechen. Auch wenn man dann nochmal das Fernglas nimmt, um dann genau zu evaluieren, was die Größenunterschiede betrifft. Aber da ist die Wärmebildkamera sicherlich auch hilfreich. So, aber beim Schwarzwild machen wir diese Fehler. Und wir hatten jetzt letzte Woche noch eine K&K-Jagd in einem Privatrevier, wo wir ganz klar gesagt haben, Bachen sind zu schonen. Und wir waren sogar so weit zu sagen, wir schießen nicht die Ricken, weil es gibt ja auch der von mir geschätzte Professor Wölfel, der mal proklamiert hat, wenn ich das richtig wiedergebe, wenn man die Ricken im November schießt, die Kitze kommen durch bis Mai. Also wenn wir, wo ich gesagt habe, das sind dann diese Kümmerlinge, die wir im Frühjahr schießen. Und wenn wir dann im Frühjahr noch schon im April anfangen, das Rehwild zu bejagen, wo das erstmal wieder Substanz aufbauen muss, dann machen wir meiner Meinung nach Fehler, anstatt die in Ruhe zu lassen. Und die Zukunft der Jagd liegt darin, wie jagen wir jetzt und wie wollen wir in 2, 3, 4, 5 Jahren jagen. Ja, und das muss mal definiert werden. Ich weiß nicht, und die Frage kann ich auch an dir stellen, weißt du, was die deutschen Jäger wollen? Weiß einer hier auf der Halle, was ein Jäger möchte? Was wollen die deutschen Jäger? Sind wir eine inhomogene Masse? Oder kriegen wir uns einmal geeint, wenn es um das Jagdrecht geht, dass wir dann wirklich erfreulicherweise in Düsseldorf oder in Hannover die Menschen zusammenziehen oder in Mainz? Aber was will der deutsche Jäger? Wie wollen wir jagen in Zukunft?
Also meine Meinung dazu, ich glaube, jetzt werde ich auch einige Leute wahrscheinlich verärgern, wenn ich das sage. Ich finde, dass der deutsche Jäger durch die Zunahme der Technik immer fauler wird. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst.
Jetzt stimme ich dir nicht zu. Fauler wird er nicht, sondern er geht noch mehr raus, denn die Schwarzwildbestände sind ja ziemlich reduziert worden durch die Nachtjagd. Ja? Aber komme ich wieder zu dem Thema. Wenn ich Rotwild in meinem Revier habe, ist Rotwild die Leittierart, dann hat die Nachtjagd zu unterbleiben. Aber fauler sind die nicht geworden.
Ich glaube, ich meine aber zum Beispiel, wenn du auf der Kamera siehst, okay, ja, der und der kommt da zu der Zeit. Du sitzt halt keine Nacht mehr durch, sondern du guckst dir halt an, okay, der Keiler XY steht zu dem Zeitpunkt an der Kamera und dann weißt du, okay, wenn ich am nächsten Tag da hingehe und der steht jetzt seit 3 Wochen lang da, dann weißt du, der steht da. Früher wusstest du das nicht. Ja. Und früher konntest du den auch nur dann bejagen, wenn Mond da war.
Ja, ja, also
sagen das, so meinte ich das.
Ja gut, ja. Jetzt kann ich natürlich wieder die Lanze brechen, ja,
ja,
und sagen, durch die Wildbeobachtungskameras weiß ich, was in meinem Revier.
Das stimmt.
Letztendlich, also ich muss nicht den Wald verstänkern und andere Wildarten beunruhigen, um dieses letzte deutsche Waldschwein zu schießen, ja, sondern ich gehe dann gezielt raus, ob jetzt bei der invasiven Bejagung von invasiven Arten wie Waschbären oder Marderhunde oder beim Raubwild den Fuchs. Oder ich gehe dann gezielt an die Körung, wenn der Keiler da klappert, weil die Kamera mir das zeigt, dass das eine gewisse Jagdromantik nimmt. Sind wir uns einig? Und man sitzt vielleicht weniger draußen. Ich will nicht sagen, dass man dadurch fauler wird, aber ach, vielleicht
inaktiver. Man muss jetzt mal was Krasses hier sagen,
ja, um die Leute wach zu machen. Ja, das ist ja richtig. Nein, aber Ich glaube, dass die deutschen Jäger sehr viel getan haben, um die ASP zu verhindern. Ja. Ja, das war ja auch die Vorgabe. Deswegen kam ja auch dann dieses Thema, jeder Frischling, der nicht gestreift ist, oder eine Bache, die nicht gestreifte Frischlinge hat, führt nicht mehr. Bin ich komplett anderer Ansicht. Ja. Und wir haben ja auch unterschiedliche Situationen gehabt, gerade jetzt bei der Geflügelpest. Ja, bei der ASP wurde gesagt, raus, schießt jede Sau, die kommt, wir müssen Kontaktpunkte reduzieren. Und bei der Geflügelpest wurde gesagt, Hahn in Ruhe, keine Niederwildjachten. Und Millionen Gänse lagen oben auf Rügen und am Dars und waren noch gar nicht gestartet. Da wurden hier schon die Jagden abgesagt, anstatt zu sagen, Mensch, kommt Leute, schießt eure Fasanen, schießt eure Enten und reduziert auch hier die Kontaktpunkte. Ja. Also da wurde mit unterschiedlichem Maß agiert, das hat sich dann wohl nivelliert. Da sind wir nicht einheitlich unterwegs gewesen, weil wahrscheinlich das Niederwild für viele Reviere gar nicht mehr relevant ist, sondern jedes Revier hat inzwischen Schwarzwild und kann sich damit eher identifizieren als mit dem Niederwild. Aber bei uns im Vorgarten der Jagd- und Fußballhauptstadt liegt das Münsterland und da ist das Niederwild die Hauptwildart.
Ich kenne es auch. Ich habe hier angefangen, bei uns ist Niederwild. Ja,
klar.
Und an der Ruhr, ich habe, glaube ich, meine erste Gans 2015 direkt nach dem Jagdschein. Ich habe den im Mai, am, ich glaube, 7. Mai habe ich meinen ersten Bock geschossen 2015 und danach ging es direkt im, ich glaube, im September oder im, doch September war es dann auf Gans unten an der Ruhr. Ich habe aber noch eine Frage, dann gehen wir vorne zum Eingang. Was wünschst du dir für dieses Jahr für die Jagd und Hund?
Also ich wünsche mir, dass die Wetterlage es zulässt, dass uns viele besuchen, ja. Damit alle Aussteller in allen Hallen ein gutes Messegeschäft haben. Und ich wünsche mir, dass Dortmund sich so präsentiert, wie ich es immer proklamiere, als Jagd- und Fußballhauptstadt Deutschlands. Und diese Woche werden hier 70.000 Besucher auf der Messe erwartet und 162.350 Zuschauer im Tempel der Glückseligkeit im Signal Iduna Park. Wir haben morgen Heimspiel gegen Inter Mailand. Und wir haben am Sonntag Heimspiel gegen Heidenheim. Und ich wünsche mir, dass Dortmund sich als Jagd- und Fußballhauptstadt von der besten Seite präsentiert und alle Aussteller hier gute Geschäfte machen.
Kai Uwe, vielen, vielen Dank für den Eröffnungspodcast und natürlich auch wieder an dich an dieser Stelle. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du dieses Jahr das auch ermöglicht hast, dass wir wieder hier sein können. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ja, wenn ihr mit Kai Uwe sprechen wollt, ich glaube, der ist den ganzen Tag da und ihr könnt ihn mit Fragen löchern. Er wird euch immer alles beantworten und ist auch immer offen für ein gutes Gespräch zu sonstigen Fragen. Und natürlich auch, ihr könnt ihn auch gerne zum SCI fragen. Der Mann hält schon die Karte in der Hand, er ist dabei.
So ist es.
Dankeschön. Bitte.